ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Was verbinden Sie mit dem 13. August? Denken Sie als erstes an den Mauerbau? Ich bin Irina Grabowski und es geht jetzt um stilles Gedenken. Am 13. August 1961 riegelte die DDR die Westsektoren Berlins ab. Mindestens 140 Menschen kamen bis zum Mauerfall 1989 an der Berliner Mauer ums Leben. An der Mauergedenkstätte Bernauer Straße legte Berlins regierender Bürgermeister einen Kranz nieder. In Brandenburg war die Glienicker Brücke bei Potsdam zentraler Ort des Erinnerns, berichtet unser Landesreporter Thorsten Südow.
Heute fahren Autos und Fahrradfahrer über die grün angestrichene Glienicker Brücke, die Potsdam und Berlin verbindet. Vor 63 Jahren, am 13. August 1961, sperrten DDR-Polizisten die Brücke ab. Mit dem Mauerbau riegelte die DDR die drei Berliner Westsektoren ab, nachdem seit 1949 etwa 2,5 Millionen DDR-Bürger in den Westen geflohen waren. Die vielen Schicksale der deutschen Teilung, die Getöteten, die getrennten Familien dürften niemals vergessen werden, fordert Brandenburgs Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke von der SPD bei der Gedenkfeier.
Diese Glienicker Brücke, an der wir uns heute befinden, zu Füßen der Nike von Wieland Förster, wurde ein Symbol für den Kalten Krieg, ein Symbol für die Spaltung in Ost und West, für Abschottung, Ausgrenzung, für Unrecht und auch für Gefahr. Und ich denke, wir sind es den Opfern dieser Mauer schuldig, ihre zu gedenken.
140 Menschen sind bis zur friedlichen Revolution 1989 entlang der Berliner Mauer gestorben, erschossen oder ertrunken, weil sie aus der DDR fliehen wollten. Der Wille zur Freiheit sei stärker als jede Sperranlage, sagt Liedtke. Und jeder Form von Diktatur müsse mutig entgegengetreten werden.
Zivilcourage zeigen, nicht irgendwie nur dagegen sein, sondern auf dem Boden der Verfassung aufpassen, dass diese Gesellschaft nicht gespalten wird. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man zusammenhält, dass man miteinander überlegt, wie man Probleme löst.
Kinder und Jugendliche sollten im Land Brandenburg noch häufiger Gelegenheit haben, mit Zeitzeugen des Mauerbaus über Erlebtes zu sprechen. Dafür setzt sich Manfred Kruschek vom Forum zur kritischen Auseinandersetzung mit DDR-Geschichte im Land Brandenburg ein.
Es ergibt sich die Möglichkeit, gerade die junge Generation darüber aufzuklären, was der Unterschied zwischen Demokratie und Diktatur bedeutet. Und deshalb ist der Besuch von Erinnerungsorten, zum Beispiel den Mauergedenkstätten, so unentbehrlich. Und genauso können mit Zeitzeugen authentische Erfahrungen ausgetauscht werden, dass die junge Generation dann auch immun gemacht wird gegen totalitäre Tendenzen, gegen Extremismus.
Beim Gedenken an die Opfer des DDR-Grenzregimes im Großbehrener Ortsteil Heinersdorf sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke von der SPD, es sei eine große Freude, dass die Wiedervereinigung in Frieden und Freiheit erreicht wurde. Und die Mauertoten seien auch heute noch eine Mahnung.
Das war unser Landesreporter für Brandenburg, Thorsten Südow, über das Gedenken an die Mauertoten an der Glienicker Brücke bei Potsdam. In Berlin sollen mehr sogenannte Messerverbotszonen eingerichtet werden. Es ist eine Reaktion darauf, dass die Zahl der Angriffe mit Messern gestiegen ist in der Hauptstadt. Die Opposition kritisiert die Pläne, populistisch und wenig wirksam seien sie, so der Grünen. Die AfD fordert mehr Polizeipräsenz und harte Urteile. Unsere Reporterin Kirsten Buchmann zum Stand der Diskussion.
Im Durchschnitt fast 10 Messerangriffe pro Tag in Berlin. Der CDU-Innenexperte im Berliner Abgeordnetenhaus Burkhard Dregger will der Polizei mehr Möglichkeiten geben, dagegen vorzugehen. Die Koalition habe sich darauf verständigt,
dass die Polizei in unseren zukünftigen Messer- und Waffenverbotszonen Personen und Sachen verdachtsunabhängig durchsuchen dürfen, damit letztlich solche Waffenverbotszonen auch wirksam sein können.
Wo die Verbotszonen liegen sollen, lässt Dregger offen. Er möchte es der Polizei überlassen, wo sich die größten Ergebnisse erzielen ließen. Die meisten Messerstraftaten gebe es an kriminalitätsbelasteten Orten wie dem Alexanderplatz, wo die Polizei bereits verdachtsunabhängig kontrollieren dürfe. Anderswo in der Stadt solle das künftig ebenfalls möglich sein. Die Zonen könnten nach Vorstellung des CDU-Politikers auch verlagert werden, wenn sich durch die Polizeikontrollen die Situation verändert. Insgesamt haben laut Dräger die Waffenkontrollzonen eine hohe politische Priorität für CDU und SPD. Der sozialdemokratische Innenexperte Martin Matz spricht allerdings lieber von Waffenkontrollzonen. Er stellt sich vor, sie zeitlich zu begrenzen.
Die Bundespolizei hat es eben an den Bahnhöfen so gemacht, dass es bestimmte Wochenenden gewesen sind, an denen das durch eine sogenannte Allgemeinverfügung angekündigt worden ist, dass Waffen nicht nur verboten sind, sondern dass es eben auch kontrolliert wird.
Hoffnung auf deutlich mehr Polizei für eine solche zusätzliche Aufgabe machen allerdings weder Matz noch Dräger, weil viele Dienstkräfte in Pension gehen und zu wenige nachkommen. Der innenpolitische Sprecher der Grünen, Vassili Franco, wertet den Vorstoß von Schwarz-Rot für Messerverbotszonen als populistisch und nicht wirksam, denn sie verhinderten nicht, dass jemand ein Messer mit sich führe, sondern
jeder und jede, dessen Nase gerade nicht passt, kann kontrolliert werden. Das ist das Gegenteil von rechtsstaatlichem Handeln und damit ein Einfallstor für willkürliche Kontrollen durch die Polizei an jeder Stelle, an jedem Ort.
Der AfD-Abgeordnete Carsten Woldeit sieht die Koalitionspläne aus anderen Gründen kritisch. Nötig sind aus seiner Sicht mehr Polizisten auf der Straße, eine effektivere Strafverfolgung und harte Urteile, die abschreckten. Noch offen sind die Details zu den von der schwarz-roten Koalition geplanten Waffenverbots- bzw. Kontrollzonen. Darüber will sie in den kommenden Wochen sprechen.
Es soll auf jeden Fall mehr solcher Messerverbotszonen in Berlin geben. Dürfen Flüchtlinge dort untergebracht werden, wo jetzt noch der große Heldbockkäfer zu Hause ist? Auf solch eine Frage muss man erst einmal kommen. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg musste sich genau mit dieser Frage befassen. Und die Richter haben dann zugunsten der Unterbringung der Flüchtlinge entschieden. Und damit kann die Stadt Potsdam wie geplant im Nedlitzer Holz ein Heim für rund 500 Menschen errichten. Ein kleiner Umweltverein hatte dagegen geklagt. Unsere Gerichtsreporterin Lisa Steger erläutert gleich die Entscheidung. Sie beginnt aber mit dem Käfer.
So klingt er, der Heldbockkäfer. Gute Laune hört sich anders an. Kein Wunder, der große schwarze Käfer ist vom Aussterben bedroht. Für den aus 8 Personen bestehenden Landschaftsschutzverein Berlin-Brandenburg war klar, wenn für das Containerdorf im Nedlitzer Holz Eichen gerodet werden, wird es für den Heldbockkäfer noch enger, denn der wohnt in Eichen. Mehr noch, sagt Rechtsanwalt Christoph Partsch, Vorstand des Vereins.
Wir haben dort ein Pirol entdeckt. Wir haben sehr seltene Pflanzen entdeckt, Akelei zum Beispiel. Die ist streng geschützt. Das hat aber leider alles irgendwie weder die Stadt noch das Gericht beeindruckt.
Auch der Bund für Umwelt- und Naturschutz, BUND, lehnt das Bauvorhaben ab. Die 8 Mitglieder des Landschaftsschutzvereins sind für Geflüchtetenunterkünfte, sagt Partsch. Nur eben anderswo.
Man reißt den Staudenhof im Zentrum der Stadt ab, wo ca. 500 Wohnungen möglich war. Und man präferiert einen letztendlich außerhalb der Stadt liegenden Ort. Das, was man möchte und was dieser Verein auch befürwortet, die Integration, das hätte man doch im Staudenhof viel besser machen können.
Das Verwaltungsgericht Potsdam und jetzt das Oberverwaltungsgericht sahen es anders. Der Bau des Containerdorfs im Nedlitzer Holz verstößt nicht gegen Arten- und Naturschutz, so die Richter. Der Verein prüft, ob er gegen den Gerichtsbeschluss vorgeht. Potsdam wollte eigentlich noch in diesem Jahr rund 500 Geflüchtete in dem Wald unterbringen. Jetzt kann gebaut werden. Wie der aktuelle Zeitplan aussieht, will die Stadtverwaltung in den nächsten Tagen mitteilen.
Der Eilantrag gegen die Notunterkunft ist also gescheitert. Und jetzt kommen wir zum Berliner Zoo und zur Panda-Dame Meng Meng. Die ist schwanger, sie erwartet Zwillinge. Unser Reporter Leon Thalier war im Zoo. Meng Meng war da gerade anderweitig beschäftigt.
Also ich konnte tatsächlich gar nicht so viel von ihr sehen. Die saß eher versteckt im Durchgang zum Innengehege und hat ihre Bambussprossen gekaut, die ihr extra aus China mitgebracht wurden. Denn der chinesische Bambus, der ist deutlich größer und hat dadurch mehr Energie. Und die braucht sie jetzt auch in der Schwangerschaft, die im Übrigen künstlich herbeigeführt wurde, da Pandas sehr zeugungsfaul sind. Die Geburt könnte dann schon Ende August sein, sagt Zoo- und Tierparkdirektor Dr. Andreas Knierim. Und der Zoo ist auf alles vorbereitet.
Tolles Ergebnis. Ich freue mich. Wir haben die besten Leute, die das überhaupt auch im Ultraschall beobachten können, die das begleiten können, hier in Berlin. Wir haben ja hier so einen kompletten kleinen Kreissaal sozusagen schon damals eingebaut. Die Brutkästen, falls wir sie bräuchten, sind alle schon aktiviert wieder. Sie funktionieren alle, sie laufen alle. Das sind alles die Dinge, die wir vorbereiten, um dem Zufall so wenig wie möglich eine Chance zu geben.
Ja, und wann es dann genau soweit ist, verdichtet sich wohl in den kommenden 2 Wochen.
Das klingt gut, finden viele Zoobesucher. Hören wir mal.
Die meisten wussten noch gar nichts davon, haben sich aber tierisch gefreut.
Die Panda-Dame ist schwanger und erwartet Zwillinge.
Habt ihr das gehört? Es gibt Zwillinge bei den Pandas. Das ist eine ganz tolle Nachricht. Dann gehen wir irgendwann auch mal die Kleinen gucken.
Ja, da freue ich mich natürlich. Gerade wenn die so in Gefangenschaft sind, da ist das natürlich immer ein Ereignis, ne?
Oh, ich fand das schön. Ich bin so begeistert, dass sie wieder Babys kriegt.
Oh, schön.
Super.
Herzlichen Glückwunsch. Ja. Das zieht bestimmt viele Besucher an.
Ja, das ganz bestimmt. Beim letzten Panda-Nachwuchs gab es ja sogar ein Schlangenmanagement vor dem Panda-Gehege, weil der Andrang so groß war. Allerdings müssen wir mal schauen, wie lange die Freude anhält. Denn die Pandas sind ja nach wie vor nur eine Leihgabe aus China und können deshalb wieder in ihre Heimat geholt werden. Erfahrungsgemäß passiert das aber laut Zoo erst, wenn die Tiere geschlechtsreif sind, also so mit 4 bis 6 Jahren.
Unser Reporter Leon Thalier aus dem Berliner Zoo über die Schwangerschaft des Panda-Weibchens Meng Meng.
Und jetzt? Aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von Der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Ich bin Silja Sodke. Am 22. September sind Landtagswahlen in Brandenburg. Doch immer mehr Kommunalpolitikerinnen und Politiker sehen sich Anfeindungen und überbordender Bürokratie ausgesetzt und geben auf. Das Netzwerk junger BürgermeisterInnen setzt etwas dagegen und sagt, jetzt erst recht. Die Männer und Frauen wollen sich vernetzen, für die Arbeit werben und Mut machen, sich zu engagieren. Mit dabei ist auch Björn Langner. Der 43-Jährige ist parteiloser Bürgermeister in der Gemeinde Heidesee und für ihn ist das Netzwerk eine große Hilfe.
Da findet man viele Gleichgesinnte, da findet man auch junge Amtsträgerinnen, Amtsträger, die einfach einen ganz anderen Blick auf die Politik und auf die Verwaltung haben.
Das Netzwerk will eine Institution sein, die sich bemüht, Politik den Bürgerinnen und Bürgern lebensnah zu vermitteln. Ein Beispiel ist ein Kinderbuch, auf das Bürgermeister Björn Langner besonders stolz ist. Es zeigt ihn und die Kinder seiner Gemeinde Heidesee, wie sie gemeinsam einen Spielplatz gestalten. Die Idee dazu hatte das Netzwerk junger Bürgermeister und Bürgermeisterinnen.
Man wollte eben dieses eingestaubte Klischee von Bürgermeistern, ne? Die immer einen Schlips tragen, die grauhaarigen Eminenzen aufbrechen und zeigen mit so einem Buch, dass jeder die Möglichkeit hat, mitzugestalten.
Seit 5 Jahren gehört Björn Langner dem Netzwerk an.
Wir machen einmal jährlich ein Netzwerktreffen der jungen Bürgermeister, wo man sich austauscht, wo auch verschiedene Themen behandelt werden, wo auch verschiedene Herausforderungen behandelt werden, die in allen Kommunen gleich sind und die in allen Kommunen ähnlich sind. Und da sind wir immer über 100 und ich glaube über 300, 400 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in ganz Deutschland sind schon in diesem Netzwerk mitvertreten.
Wie alle seine Kolleginnen und Kollegen hat auch der zweifache Familienvater mit großen Herausforderungen im Amt zu kämpfen. Bundes- und landespolitische Maßnahmen belasten die kommunalen Kassen schwer, was überdeutlich beim Bericht seiner Finanzchefin Manon Klemann wird.
Im Moment, im ersten Entwurf, liegen wir bei minus 3,6 Millionen, sodass wir da natürlich noch mal prüfen müssen und an das Zahlenwerk ran müssen.
Also wenn Bund und Länder nicht endlich wieder die Handlungsfähigkeit durch eine entsprechende Finanzausstattung herstellen für die Kommunen, wird es schwierig in Zukunft. Naja, danke.
7 Sanierungs- und Bauprojekte stehen jetzt in den Ferien in der Gemeinde Heidesee auf dem Programm. Viel Arbeit und dazu will Björn Langner immer auch ein offenes Ohr für die Sorgen und Anliegen der 7600 Einwohnenden haben. Nicht selten ein langer Arbeitstag mit viel Bürgerdialog.
Dafür ist man der Bürgermeister. Man ist ja dafür da, um sich die Themen anzuhören, die mitzunehmen. Die Lösung wird man nicht immer sofort parat haben, aber man kann dran arbeiten.
Auch wenn Björn Langner als schnell handelnder Bürgermeister gilt, Fördermittel beantragen und andere Verwaltungsabläufe dauern nun mal. Das ist oft frustrierend. Dass es aber allen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern so ergeht, weiß Björn Langner durch den Austausch im Netzwerk.
Das war der Tag in Berlin und Brandenburg, wie immer abgespeichert in der ARD-Audiothek.
Sie fanden es gut? Dann können Sie den Podcast gleich abonnieren, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Und der Tag in Berlin und Brandenburg gibt's auch im Fernsehen. Montag bis Freitag ab 18 Uhr im RBB.